Deutschlandfunk Nova. 100.
Diese 100 ist eine Wiederholung vom 11. September 2014.
Geld und ich. Keine dicken Freunde. Nee. Wir respektieren uns. Das schon. Haben gewissermaßen eine Geschäftsbeziehung. Aber mehr geht da nicht. Und das liegt nicht an mir. Geld will irgendwie nicht bei mir bleiben. Da stimmt die Chemie nicht. Schwupps, ist es weg. Ich hab's versucht. Ich habe dem Geld ein schönes Sparbuch eingerichtet. Bei der besten Bank am Platz. Aber auch da hat es sich irgendwie nicht wohlgefühlt. Mittlerweile muss ich sagen, ich finde das ganz gut so. Wenn es da wäre, dann müsste ich mich schließlich kümmern, die Freundschaft pflegen. Ihr Geld arbeitet für sie, ist nämlich Schwachsinn. Hat es sich einmal entschieden zu bleiben, das Geld, dann macht es nämlich Arbeit und womöglich viel Arbeit. 5 Geschichten über Geld gibt es heute in der 100. Geld, das plötzlich unter Fußmatten liegt, Geld, das nicht gebraucht wird, Geld, das reif für den Friedhof ist und Geld, das noch virtueller ist als das Geld auf Papier. Geld, du willst es doch auch. Titel der 100 heute. Und Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung, hat die erste Geldgeschichte mitgebracht. Hallo.
Ja, das ist, hallo Paulus.
Ja, es geht dabei bei dieser Geschichte um einen Milliardenkonzern. Eine kleine Imbissbude in München. Ne?
Genau, also es war eine ziemlich seltsame Geschichte. Im Jahr 2007 hat das Finanzamt München einen Umsatzsteuerbescheid verschickt. Und zwar nicht an einen großen Konzern, der dort ansässig ist, sondern eine Standelfrau. Also eine Standelfrau ist eine Frau, die einen kleinen Stand, Marktstand oder eine Imbissbude besitzt. Über 2 Milliarden 129 Millionen 62.104 Euro und genau 16 Cent.
Die muss viele Semmeln verkauft haben.
Und für den Fall, dass sie nicht rechtzeitig zahlt, wurde ihr gleich noch ein Säumniszuschlag von 21 Millionen Euro angedroht pro Monat.
Sehr schön.
Der Bescheid war natürlich offenkundig ein Computerfehler, absurd. Sie hat dann gleich beim Finanzamt angerufen, hat gesagt, man hat ihr gesagt, ja, das korrigieren wir, da schicken wir einen neuen Bescheid, aber der Bescheid kam halt nicht. Und es gab eine Frist, die da einzuhalten war. Sie hatte dem Finanzamt eine Einzugsermächtigung erteilt.
Ein bisschen und, Angst, dass das Konto sehr in die Miesen rutscht.
Und hatte eben Angst, dass der Computer nicht nur dumme Briefe verschickt, sondern eben auch die Bank anweist, Geld abzuheben. Also geht sie zum Steuerberater und der Steuerberater, der kostet eben Geld. Bei einem Streitwert von 2,1 Milliarden werden da laut Gebührenordnung 2,5 Millionen Euro fällig, die sie erst mit dem Steuerberater hätte zahlen müssen.
Werden nach dem Streitwert berechnet.
Genau.
Ja, Wahnsinn. Und das alles wegen einer einzigen Computerpanne.
So schaut's aus. Und der Steuerberater versucht die Sache auch erstmal bürokratisch zu erledigen, aber das Finanzamt reagiert auch nicht rechtzeitig. Also legt der Einspruch ein, formal, und empfiehlt der Standelfrau ihren Schaden, den sie da erlitten hat, also diese 2,5 Millionen, an
die Steuerberatergebühren, ne?
Genau, ja. Das begründet ja einen Schadensersatz an den Freistaat Bayern, diesen Schadensersatzanspruch abzutreten an andere Anwälte, um kein Prozessrisiko einzugehen. Und diese Anwälte verklagen jetzt den Freistaat Bayern, und zwar auf 600.000 Euro.
Wegen eines Computerfehlers bei der Standelfrau. Wie ist die Sache ausgegangen, Wolfgang?
Ja, das Finanzamt hat zugegeben, dass es da einen Fehler gemacht hat, aber es sei doch eigentlich kein Schaden gegangen und die Frau sei ja auch mitschuld. Wieso schreibt sie nicht im Finanzamt? Und das Gericht hat es dann doch etwas anders gesehen. Das Finanzamt hat einfach nicht rechtzeitig reagiert, hat viel zu langsam da gearbeitet. Am Ende hat man sich auf 15.000 Euro geeinigt, die der Freistaat an die Anwälte zahlen musste. Und die Anwälte haben das Geld gespendet. Und die Standelfrau hat am Ende doch noch den richtigen Bescheid bekommen über 108 Euro.
Toll. Ich bin Paulus Müller und laber für Geld im Radio.
Deutschlandfunk Nova 100.
Das ist ja irgendwie total absurd, ne? Die Menschen arbeiten sich halb kaputt und damit sie das durchhalten, das Pensum schaffen, geben sie dann das hart erarbeitete Geld aus, um davon in den Urlaub zu fahren, um sich endlich mal zu erholen. Das ist ein toller Kreislauf. Mehr als 1.000 Euro gibt jeder Deutsche für vorgebuchte Reisen im Jahr aus und die Zahlen steigen. Für 1.000 Euro, da muss man ordentlich arbeiten, bis man dann wieder urlaubsreif ist. Unsere Autorin Julia Möckel hat jemanden getroffen, der ein anderes Modell versucht hat. Raphael Fellmer hat mit 2 Kumpels einen Versuch gewagt. Sein Reiseziel? Mexiko. Die Bedingung? Kein Geld ausgeben. Nichts. Nada. Niente. Und so sind die Jungs vor 4 Jahren ohne Moos los.
Den Haag im Januar 2010. Mitten in der Stadt stehen 3 Jungs an der Straße. Nicola aus Italien, Benjamin, Benji aus Frankreich und Raphael aus Berlin. Die 3 haben Rucksäcke dabei und ein Schild, so ein selbstgebasteltes aus Pappe, ein typisches Tramper-Schild. Was auf diesem Schild steht, ist allerdings nicht so typisch. Da steht Mexiko.
Ja, natürlich. Ja, wir wollten das ja auch ein bisschen feiern. Ich bin schon oft irgendwo hingetrampt. Aber so ein Ziel so auf einem anderen Kontinent, das macht man ja nicht alltäglich. Deswegen sind wir schon aus dem Haus gelaufen, hatten dieses Schild dabei bis zur Straße. Und das Ziel war halt, irgendwann in Mexiko anzukommen. Wie genau, wissen wir nicht. Aber wir wussten, irgendwie wird es gehen.
So geht sie los, die Reise, ohne die Raphael Fellmer heute wahrscheinlich ein anderer wäre. Seit diesem Tag im Januar 2010 lebt der heute 30-Jährige so weit wie möglich ohne Geld. Ohne Konto, ohne Kreditkarte, ohne Hartz IV. Deswegen zwitschern hier auch die Vögel. Einen Menschen, der ohne Geld lebt, dachte ich mir, den treffe ich am besten auch an einem Ort, an dem wir kein Geld brauchen. Deshalb sitzen wir jetzt nicht im Café, sondern auf einer Parkbank in Berlin. Und Raphael erzählt mir, wie er mit seinen Freunden von Den Haag nach Mexiko gereist ist. Per Anhalter, ohne Flugzeug und ohne Geld.
Ja, das war ein Projekt, das war ein Experiment. Wir wollten einmal gucken, wie ist es denn eigentlich, etwas zu tun, wovor viele Leute Angst haben oder sich das nicht trauen, weil sie glauben, das geht nicht oder die Menschen sind so schlecht.
Benji, Nicola und Raphael sind damals Mitte 20. Sie studieren zusammen Europawissenschaften, wohnen zusammen und haben den gleichen Traum. Von einer Welt, in der wir im Einklang mit der Natur leben, statt sie kaputt zu machen. In der wir keine Lebensmittel mehr wegschmeißen und nicht mehr nach Wachstum, Profit und Geld streben. Sie gründen eine Organisation, um sich gemeinsam für diesen Traum zu engagieren. Doch bevor sie richtig loslegen können, bekommt Raphael Post aus Mexiko, wo er sowohl Zivi als auch Auslandssemester gemacht hat. Gleich zwei befreundete Paare aus dieser Zeit laden ihn zu ihren Hochzeiten ein. Beide im März 2010.
Wir wollten eigentlich nach Barcelona ziehen mit der Organisation. Und dann kam diese Einladung für die zwei Hochzeiten so ein bisschen unerwartet und haben letztendlich aber einen ganz entscheidenden Impuls ausgelöst, nämlich zu sagen, okay, wir können hier viel tun in Europa, aber lass uns doch erstmal noch ein Abenteuer starten.
Raphael könnte einfach einen Flug buchen und er hätte auch genug Geld, das Flugticket zu bezahlen. Aber er will nicht. Zu umweltschädlich.
Wenn du jetzt 10 Euro ausgibst für ein Flugticket, dann ist natürlich eine viel größere Umweltverschmutzung, als wenn es 10 Euro für regionale Mohrrüben sind oder so. Aber für jeden Euro, den du ausgibst, wird Wasser und Energie verbraucht. Also das ist einfach so, dass alles, was wir konsumieren, einen Schaden an unserer Erde nimmt.
Am umweltfreundlichsten ist es also, gar kein Geld auszugeben. Deshalb beschließen die drei Freunde, wir wollen nicht nur ohne Flieger nach Mexiko, sondern auch ohne Geld. Quasi als erstes Projekt unserer neuen Organisation, um zu zeigen, dass es möglich ist, nachhaltig zu leben und zu reisen. Auch wenn es ganz schön knapp wird. Die erste Hochzeit ist schon in 2 Monaten.
Viele Menschen, denen wir das erzählt haben anfangs vor der Reise, da haben wir halt gedacht, das ist ein bisschen utopisch. Das kann eigentlich gar nicht funktionieren und ohne Geld sowieso nicht. Also ist ja schon gewagt überhaupt, aber ganz ohne Geld, nee, das glauben die Leute nicht. Aber deswegen hat uns das eigentlich noch mehr animiert und motiviert zu sagen, naja, also wenn das niemand glaubt, dann müssen wir es erst recht machen.
Also packen die drei ihre Sachen. Schlafsäcke, Laptop, Kamera und eine Flasche, die Wasser so filtern kann, dass es trinkbar wird. Viel mehr nehmen sie nicht mit. Keine Kreditkarte, keine Traveler-Checks. Aber so komplett ohne Geld ziehen sie dann doch nicht los. Sie packen etwa 150 Euro in bar ein für Visakosten und sonstige Notfälle. Auf ihre Rucksäcke kleben sie Solarpanels, damit sie unterwegs ihren eigenen umweltfreundlichen Strom erzeugen können. Und dann stellen sie sich an die Straße. Am 19. Januar 2010.
Ich erinnere mich ganz genau, das erste Auto hielt dann so nach 20 Minuten an und dann war das ein wunderbarer Mensch, der ursprünglich aus den Kapverden kam und da hat er uns viel über seine Inseln erzählt, hat uns zu Hause bei sich zum Essen eingeladen, hat sogar gesagt, ihr könnt bei uns schlafen, das war Rotterdam.
Erste Etappe, Den Haag, Rotterdam, knapp 30 Kilometer, nicht besonders weit. Aber gleich die erste Mitfahrgelegenheit bietet den drei Freunden Essen und einen Schlafplatz an. Umsonst. Und jetzt kommt's. Raphael und seine Freunde lehnen ab.
Wir wollten ein bisschen mehr Abenteuer und haben dann irgendwie bei den Briefkästen im Hauseingang von irgendeinem Dorf geschlafen, wo er uns dann nachts noch rausgesetzt hat. Wieder auf die Autobahn und dann sind wir ein bisschen weitergekommen.
Ja, richtig gehört. Für ein paar Kilometer mehr schlafen die drei in einem Hauseingang. Auf Pappkartons. Im Januar.
Wir haben meistens immer auf dem Boden geschlafen. Wir hatten keine Isomatte dabei, aber wir sind trotzdem immer super eingeschlafen und ging alles wunderbar. Also da entwickelt man dann auch, glaube ich, mit der Zeit ein anderes Gefühl.
Auch in Sachen Körperhygiene. Raphael wäscht sich und seine Klamotten auf der gesamten Reise nur selten. Und wenn, dann meistens nur mit Fluss- oder Regenwasser. Seine Haare rasiert er zwischendurch raspelkurz, damit er sie nicht waschen muss. Nie mal eine heiße Dusche vermisst oder ein ausgedehntes Schaumbad? Nö, sagt Raphael. Auf alles Überflüssige verzichten ist Teil der Reisephilosophie.
Wenn man eine Mahlzeit auslässt im normalen Alltag, dann spürt man das vielleicht schon, dass jetzt so ein Loch im Magen ist. Aber wir waren die ganze Zeit sehr emotionsgeladen. Das war wie ein Dauertrip, wo das Hungergefühl einfach nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat. Wenn wir wirklich jetzt dann Hunger hatten, dann sind wir halt zu den Restaurants und Supermärkten und Marktständen gegangen oder haben in den Mülltonnen nachgeguckt.
Schon als Student in Den Haag hat sich Raphael sein Essen manchmal aus dem Müll geholt. Jetzt, auf der Reise, geht er oft auch in Restaurants und isst auf, was andere übrig gelassen haben.
Das war uns eigentlich das Liebste, weil fast in jedem Restaurant lassen die Leute, die Klienten, Sachen auf den Tellern zurück. Und es ist wirklich ganz klar das, was weggeschmissen wird. Wir haben auch nicht gebettelt und gesagt, gib uns irgendwas zu essen, sondern wir haben einfach gefragt, was hast du für Reste?
Ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Ich würde nicht gern die Reste von fremden Menschen aufessen. Und ich würde auch nicht gern danach fragen. Gut, vielleicht wenn ich ganz doll Hunger hätte. Raphael hat in keiner Lebenslage Hemmungen, fremde Leute anzuquatschen.
Das ist ein Traum, der ist nur möglich, haben wir auch immer erzählt, weil Menschen uns helfen und weil wir halt auch auf den Überfluss mehr Bewusstsein lenken wollen und so. Dann hatten die Leute irgendwie so einen Bezug zu uns. Das war so wie so ein 30 bis 60 Sekunden Teaser. Und dass das Ganze dann geldfrei ist, haben wir auch immer erwähnt. Manchmal hatten wir auch Tage, wo wir 10 Restaurants fragen mussten und keiner wollte uns irgendwas geben. Also das hat geschwankt mit unserer Energie.
Typisch Raphael. Er sagt nicht, die sind doof, weil die uns nichts geben. Er sagt, es liegt an uns, wenn wir unser Gegenüber nicht von einer guten Sache überzeugen können.
Es gab dann auch Tage, ja, wo wir irgendwie gespürt haben, bei uns ist gerade auch ein bisschen die Energie low. Haben wir den gleichen Diskurs gehalten, aber mit einer sehr viel geringeren Erfolgsquote.
Nach 3 Wochen sind Raphael, Nicola und Benji mittlerweile im südlichsten Zipfel von Spanien angekommen und brauchen zum ersten Mal ein Schiff für die Überfahrt nach Afrika. Im Hafen von Algeciras bequatschen sie 3 Lkw-Fahrer, sie auf ihrem freien Beifahrersitz mitzunehmen und fahren so kostenlos mit der Fähre nach Marokko. Von hier aus wollen sie weiter auf die nahegelegenen Kanarischen Inseln. Irgendjemand hat ihnen erzählt, dass dort viele Boote auf der Fahrt über den Atlantik nochmal einen Zwischenstopp machen. Aber die 3 wollen noch nicht sofort weiter, denn Marokko entpuppt sich als Paradies.
Wir haben von irgendjemandem gehört, man soll einfach nur an den Türen klopfen in Marokko. Und dann machen die einem auf und geben ein Essen bzw. lassen einen schlafen. Und das klingt ja wie im Schlaraffenland oder so, aber das haben wir dann wirklich gemacht und das war wirklich so. Wurden uns aufgemacht, wurden eingeladen, hinsetzen, jetzt gibt's Essen und natürlich könnt ihr hier schlafen.
Es ist schon Februar. Wenn sie rechtzeitig zu den Hochzeiten im März in Mexiko sein wollen, müssen sie sich beeilen. Aber die Hochzeiten sind längst nicht mehr wichtig. Die Reise ist wichtig. Raphael, Benji und Nicola wollen lieber noch eine Weile Marokko erkunden und erleben dort einen der schönsten Momente ihrer Reise. In einem kleinen Dorf im Süden, kurz vor der Wüste.
Als wir so gerade rausgelaufen sind, da haben wir plötzlich gesehen, dass da so 5 Jungs uns hinterhergerannt sind. Und die kamen und haben uns all ihr Essen gegeben, was sie hatten. Die hatten wenig, das hat man gespürt, aber die wollten es einfach geben und die waren so glücklich, es zu geben. Die waren glücklich zu teilen.
Über einen Monat trampen Raphael und seine Freunde durch Marokko, bis sie ein kleines Segelboot auf die Kanaren mitnimmt. Dort, im Hafen von Las Palmas, wartet die bislang größte Hürde auf sie. Sie müssen ein Schiff finden, das sie umsonst über den Atlantik bringt. Die meisten Segelboote überqueren den Atlantik im Winter, um Wirbelstürmen aus dem Weg zu gehen. Als Benji, Nicola und Raphael in Las Palmas ankommen, ist der Winter längst vorbei.
Die Leute haben uns auch gesagt, ja, also der Zug ist abgefahren, da kommt ihr jetzt nicht rüber, erst recht nicht zu dritt und ohne Erfahrung.
Es ist April. In ein paar Wochen schon, im Juni, beginnt die atlantische Hurricane-Saison. Die wenigen Boote, die jetzt noch am Hafen von Las Palmas einlaufen, brauchen entweder keine Crew oder wollen keine Leute, die zum ersten Mal über den Atlantik segeln. So vergehen die Tage und es wird Mai. Nur noch einen Monat bis zur Hurricane-Saison. Das wird nichts mehr, hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt.
Also Nicola hatte da schon ein bisschen mehr Zweifel, Benji ganz leicht. Ich war eigentlich immer ziemlich zielstrebig. Das klappt auf jeden Fall. Es ist wie Trampen oder so, es ist alles eine Frage der Zeit.
Also warten die drei weiter ab, gehen jeden Tag zum Hafen und hängen Schilder auf, suchen Mitfahrgelegenheit über den Atlantik. Als sie eines Tages wieder mal eine Mülltonne nach Lebensmitteln durchwühlen, liegt da eine Fahne, grün-weiß-rot, und in der Mitte ein Adler, der mit seinen Krallen eine Schlange festhält. Die Nationalfahne von Mexiko.
Also jetzt muss das Boot irgendwie in unserer Nähe sein. Es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Wir machen jetzt einfach weiter, wir suchen, wir geben nicht auf. Und dann gab es wirklich tatsächlich ein neues Segelschiff, was gerade eingelaufen ist und wo wir dann ganz schnell gehört haben, dass die halt auch noch nach einer Crew suchen.
Die, das sind Francesco und Marco, die beiden italienischen Kapitäne des neuen Schiffs im Hafen von Las Palmas. Ein 13 Meter langes Segelschiff. In der Sailors Bar spricht Nicola die beiden Kapitäne an. Die zwei fahren nach Recife, am östlichsten Zipfel von Brasilien. Eigentlich der totale Umweg. Recife liegt rund 7000 Kilometer südöstlich von Mexiko. Luftlinie. Aber für Nicola, Benji und Raphael zählt nur, die beiden Italiener nehmen sie mit. Das wochenlange Warten hat sich gelohnt. Am 10. Mai 2010 um 11 Uhr legt das Schiff ab.
Das war ein Highlight der Reise oder überhaupt meines Lebens. Jeden Abend fernab von Zivilisation auf dem ruhigen, schönen Atlantik die Sterne beobachten und das Rauschen des Windes wahrnehmen.
Gut 4000 Kilometer Wasser liegen zwischen Las Palmas und Recife. 3 Wochen dauert die Überfahrt. 3 Wochen völlig ohne Kontakt zur Außenwelt.
Wir hatten ja vorher immer fast täglich neue liebe Menschen, die wir kennengelernt haben, die uns geholfen haben. Und dann war das irgendwie so eine Zeit, alle diese schönen Gefühle auch mal sacken zu lassen. Und da habe ich dann die Entscheidung ja getroffen, dass ich auch nach der Reise weiterhin geldfrei leben möchte, weil ich halt gespürt habe, erstens von der Menschlichkeit habe ich noch nie so viel Herzlichkeit erlebt, seitens der Menschen, die uns geholfen haben, aber auch von mir habe ich irgendwie gespürt, dass ich viel mehr bei den Menschen bin und diese soziale Komponente, die wir viel mehr gespürt hatten, durch das ohne Geld Leben auf der Reise, ist mir eben bewusst geworden, dass ich, so wie ich konditioniert geprägt wurde in unserer Gesellschaft mit Geld, dass ich so gar nicht weiter leben möchte.
Raphael will raus aus dem ewigen Kreislauf von Geld verdienen und Geld ausgeben. Seine radikale Entscheidung betrifft aber auch seine Freunde. Eigentlich wollten die drei zusammen Workshops und Vorträge organisieren mit ihrer gemeinsamen Umweltorganisation. Aber geht das ohne Geld? Nicola kann sich das nicht vorstellen. Wenig Geld okay, aber ganz ohne, ne. Auch das Reisen komplett ohne Geld strengt ihn an. Als die drei in Brasilien ankommen, bricht er die Reise ab.
Ihm hat es halt auch alles sehr lange gedauert. Wir hatten ja für 3 bis 5 Monate das Ganze angesetzt und dann waren wir nach 5 Monaten erst in Brasilien und Mexiko war noch ganz weit weg. Und es war schon sehr intensiv, ja auch unsere Begegnung untereinander. Umso weniger Geld du da eigentlich benutzt auf der Reise, umso weniger Ablenkungsmöglichkeiten hast du. Also sei es nun Alkohol zu kaufen, das kann einen ja ablenken oder so, weil wir waren ja sehr dicht an uns selbst dran. Das war dann einem einfach auch zu viel.
Nach dem Abschied von Nicola ziehen Benji und Raphael zu zweit weiter. Jetzt, wo sie es bis auf den amerikanischen Kontinent geschafft haben, setzen sie sich ein neues Ziel. Der alternative Klimagipfel auf der UN-Klimakonferenz, die Ende November im mexikanischen Cancun losgeht. Jetzt ist Juni. Raphael und Benji haben also noch knapp 5 Monate für 7000 Kilometer Luftlinie, mindestens 7 Länder und einen Amazonas. Könnte klappen, denken sich die beiden. Die größte Hürde, der Weg über den Atlantik, liegt ja schon hinter uns. In Wirklichkeit werden die nächsten Tage anstrengender und schwieriger als alles, was sie bis jetzt auf ihrer Reise erlebt haben. An einer Tankstelle kurz hinter Recife wird Benji beklaut. Rucksack, Laptop, Papiere, alles weg. Und keiner will sie mitnehmen.
Brasilien ist ein super gefährliches Land und die Leute haben einfach super viel Angst. Also das hat man schon sehr stark gespürt in Brasilien, dass die fremden Menschen nicht so viel Vertrauen schenken. Dass man da schon sich versucht zu schützen dadurch. Ja, sehr, sehr krass hat man das da gespürt. Wie in keinem anderen Land eigentlich, wo wir waren.
Über eine Woche lang kommen Raphael und Benji nicht vom Fleck. Eigentlich kann Raphael gut warten. Und eigentlich kann er auch ein Nein gut wegstecken und sich denken, dann halt beim nächsten Mal. Ich muss nur noch freundlicher fragen. Aber an dieser Tankstelle bei Recife denkt sogar Raphael ans Aufgeben.
Wenn jetzt langsam nichts kommt, dann weiß ich nicht, ob ich noch kann. Einfach energietechnisch war ich am Ende. Das war so die Atmosphäre auch, dass man immer angelogen wurde. So, ja, ich nehme euch morgen mit und dann sind sie einfach weggefahren.
Als sie schon fast nicht mehr daran glauben, treffen Benji und Raphael auf den Lkw-Fahrer Dali. Er nimmt die beiden mit. Über 1300 Kilometer nach Nordwesten, Richtung Amazonas. Danach läuft es wieder besser mit dem Trampen. Die Chefin einer Fährgesellschaft schenkt ihnen das Ticket für die Fahrt über den Amazonas. Auf dem Weg von Brasilien nach Kolumbien bekommen die Jungs Verstärkung von zwei Frauen. Raphaels Freundin Nieves und Benjis Freundin Camille stoßen dazu. Mitte September nimmt ein Segelboot die vier mit von Kolumbien nach Panama. Die restlichen nicht mal mehr 3000 Kilometer legen sie wieder per Anhalter zurück. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize. Und dann, am 25. November 2010, sehen sie die ersten Hinweisschilder. Mexiko. Kurz vor der Grenze steigen die vier aus und gehen zu Fuß weiter. Diesen Moment wollen sie genießen.
Die Fahne, ja, gehisst, geschwenkt, die wir da gefunden haben im Mülleimer auf den Kanarischen Inseln. Und zwar ein Gefühl des, ja, Magie passiert wirklich. Hätten wir uns einfach auch nicht so schön vorgestellt und so allumfassend, wie das uns auch verändert hat.
Mexiko. 10 Monate vorher war das nur ein Wort auf einem Pappschild in der Hand von ein paar Spinnern. Jetzt, nach über 20.000 Kilometern und an die 400 Mitfahrgelegenheiten, ist Mexiko Wirklichkeit. Sie haben es geschafft. Allerdings nicht komplett ohne Geld. Raphael muss einmal eine Fähre bezahlen, Benji braucht Geld, als er seinen gestohlenen Pass neu beantragt und auch Visa und Ein- und Ausreisegebühren bekommen sie nicht immer erlassen. Manchmal benutzen sie in solchen Situationen ihr Notfallgeld, manchmal bezahlen wildfremde Leute für sie.
Die Reise hat mein Leben komplett verändert, zum Positiven. Sie hat mich der Menschheit näher kommen lassen. Also ich habe mich mehr noch geborgen gefühlt als Teil des Ganzen.
Sie schaffen es tatsächlich auch noch rechtzeitig zum alternativen Klimagipfel in Cancun. Danach ziehen Raphael und Nieves alleine weiter. Sie wollen noch Freunde besuchen und danach über die USA wieder nach Hause reisen. Weiter ohne Geld. Doch dann wird Nieves schwanger. Sie schaffen es noch bis Texas.
Dann haben wir auch nach einer Mitfahrgelegenheit auf dem Schiff oder so weiter gesucht, aber das hat dann irgendwie alles nicht so geklappt und Nieves war halt schon ganz gut schwanger und dann da bin ich dann lieber mit ihr gegangen, anstatt sie alleine ziehen zu lassen im Flugzeug und bin nochmal geflogen. Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist mir weniger wichtig als dieser Zusammenhalt und die Liebe.
Das war im April 2011. Mittlerweile ist die Familie zu dritt und wohnt in einem Haus am Rand von Berlin, zusammen mit einem anderen Paar, das die Miete zahlt. Freiwillig. Nieves benutzt ab und zu noch Geld, Raphael nicht. Indirekt ist er natürlich trotzdem immer noch Teil des Geldsystems. Über seine Wohnung, die jemand anders mit Geld bezahlt, oder über das bezahlte WLAN, das er kostenlos mitbenutzt.
Du kannst ja in den Wald gehen und dich dann da von Bären ernähren und irgendwelchen Wildkräutern und vielleicht mal einen Fisch angeln oder so. Hast quasi nichts mit der Zivilisation zu tun und dann lebst du geldfrei, komplett und ganz authentisch und ehrlich. Aber mir ist es viel wichtiger, Möglichkeiten aufzuzeigen, die man heute schon gehen kann oder tun kann, um sich nachhaltiger, fairer zu verhalten auf der Erde.
Raphael engagiert sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln, ist Botschafter bei Foodsharing und Gründer von Lebensmittelretten.de. Zu Nicola und Benji hat er immer noch Kontakt. Und vielleicht sind die drei bald wieder vereint. Raphael und Benji wollen zusammen mit anderen Familien ein Ökodorf aufbauen. Vegan, ökologisch, nachhaltig und ohne Geld. Ein Grundstück in Südfrankreich haben sie schon im Auge. Nächstes Jahr soll's losgehen. Vielleicht kommt auch Nicola wieder mit. Dass Raphael das durchzieht, da bin ich mir sicher.
Per Anhalter nach Mexiko, Julia Möckel über einen geldfreien Trip.
Deutschlandfunk Nova 100.
Als die Praktikantin durch die Tür der Braunschweiger Hospiz geht, da sieht sie etwas Weißes unter der Fußmatte. Einen Briefumschlag. Und darin sind 10.000 Euro. Eine anonyme Spende unter der Fußmatte. Und nicht die einzige Spende. Insgesamt 150.000 Euro hat ein anonymer Spender in Braunschweig zwischen 2011 und 2013 verteilt. Unter Fußmatten, in Gesangsbüchern der Kirche, in Briefkästen und, und. Meistens war ein Artikel der Braunschweiger Zeitung im Briefumschlag, der auf den Spendenzweck hingewiesen hat. Schön markiert, wofür das Geld gut sein soll. Und damit wird dann die Braunschweiger Zeitung bzw. ihr Lokalchef Henning Noske gewissermaßen zum Stellvertreter eines anonymen Helden. Meine Frage an Henning Noske: Erinnern Sie sich an die erste Spende?
Ja, ich erinnere mich daran. Es ging um einen Artikel in unserer Braunschweiger Zeitung über die Opferhilfe hier in Braunschweig. Die Kollegin hat darüber sehr einfühlsam und sehr sensibel geschrieben. Und nach diesem Artikel ist es, wie gesagt, zur ersten anonymen Spende gekommen.
Wie sah die genau aus?
Also wir bekommen dann ja immer noch die Nachricht, dass hier gespendet wurde. Der Artikel lag dabei, das Kuvert. Und es bezieht sich ganz offensichtlich auf den Artikel in unserer Zeitung. Und dann kommt die nächste Entscheidung, die lautet, dass wir natürlich über die Spende dann auch berichten.
Was hat das mit Ihnen gemacht? Was war das für ein Gefühl?
Naja, das ist, wir sind dann in der Redaktionskonferenz zusammen und sagen, naja, da haben wir einen ganz guten Artikel geschrieben. Daraufhin hat sich hier ein Spender gemeldet, anonym. Und der will also im Prinzip das unterstützen, was da in dem Artikel kommuniziert wird. Und was machen wir jetzt? Da war ganz schnell klar, über die Spende berichten wir auch. Und so fing das dann alles an.
So fing das an, denn es ging weiter. Wann wurde Ihnen, zu welchem Zeitpunkt wurde Ihnen klar, es handelt sich gewissermaßen um einen Serienspender?
Also alle Beteiligten haben irgendwie Freude an der Aktion empfunden. Also wir fanden das natürlich gut, dass aufgrund unserer Artikel gespendet wird. Daraufhin haben wir über die Spenden auch berichtet. Der Spender fand das offensichtlich auch ganz gut, hat weiter gespendet und dann haben wir wieder berichtet und plötzlich nahm das eine Dynamik, die wir einfach am Anfang auch gar nicht geplant hatten und auch gar nicht planen wollten und auch gar nicht planen können. Ich muss dazu sagen, es wurden dann schon immer mehr Spenden. Also es war dann eine Spende für die Opferhilfe. Es wurde dann bei der Suppenküche ein Auto, fehlte ein Auto, damit sie das Essen ausfahren können. Auf einem Spielplatz in Stöckheim, da war ein Spielgerät kaputt. Kirchengemeinden brauchten Unterstützung, Kirchendächer mussten repariert werden. Chorkinder aus England, aus der Partnerstadt Baas, haben sich einen Besuch in Deutschland, in der Partnerstadt Braunschweig gewünscht. Und plötzlich wurden es immer mehr Spenden und vor allem kamen plötzlich immer mehr Anfragen von den Medien, erst aus Niedersachsen, dann aus Norddeutschland, dann aus Deutschland und schließlich aus Europa und dann irgendwann aus der ganzen Welt.
Und alle diese Spenden, das war immer ein Briefumschlag, der irgendwo abgegeben wurde, unter die Fußmatte gelegt wurde, in den Briefkasten geworfen?
Also das Muster, das konnten wir irgendwann erkennen. Es war ein weißes Kuvert. Es waren also 500-Euro-Scheine, ja, 20 Stück. Und es war ein Artikel aus unserer Zeitung, in dem ein Schlüsselsatz oder ein Schlüsselbegriff unterstrichen und angekreuzt war. Das war nachher die Handschrift, die man erkennen konnte. Und man konnte dann an einem bestimmten Zeitpunkt auch erkennen, das war der Spender oder die Spenderin. Ja, und das war's, war eben halt nicht.
Aber war das nicht auch ein großes Risiko? Denn so eine Spende unter der Fußmatte hätte ja auch jemand anderem auffallen können und dann wäre sie weg gewesen vielleicht. Ja, haben Sie nicht irgendwie an den Spender appelliert, Mensch, bring das doch zu uns, auch anonym von mir aus, aber dann machen wir das ordentlich?
Ja, das ist für mich ein entscheidender Teil dieser Geschichte. Und da bin ich auch nicht einverstanden mit dem Spender. Er kann ja alles machen und ist alles prima. Aber ich fand von Anfang an die Methode, das Geld eben unter die Fußmatte zu legen oder das Geld zwischen den Gebetbüchern zu verstecken, in die Briefkästen zu werfen. Ich fand diese Methode immer zu riskant. Und ich habe eben auch versucht, ich habe ein, zweimal das kommentiert, auch bei uns in der Zeitung, ich habe versucht, an den Spender, an die Spenderin zu appellieren, lass das doch sein, mach es mit uns zusammen oder mach es mit einem Notar oder Rechtsanwalt zusammen. Deine Anonymität bleibt gewahrt. Da war der Mensch sehr scheu und hat diesen Kontakt mit uns leider nicht aufgenommen. Ich muss zusammenfassend sagen, ich finde und fand diese Methode riskant, aber sie gehört ja auch mit zu der Geschichte dazu und sie macht ja in gewissem Sinne auch den Charme, das Märchenhafte aus.
Zu welchem Zeitpunkt haben Sie kapiert, dass Ihre, dass die Braunschweiger Zeitung da wirklich fest mit im Boot ist, dass Sie sozusagen ein Team sind, der Spender?
Ja, insofern ist hier klar, dass relativ schnell wir da auch ein Teil dieses Hin und Hers, dieses kleinen Spiels waren und wir im Prinzip die Funktion übernommen haben, einerseits für die guten Geschichten zu sorgen, das ist ja schon mal ganz okay, andererseits auch eine gewisse Kommunikation herzustellen. Also eine Kommunikation zwischen dem anonymen Spender, der ja ganz offensichtlich anonym sein will, und den Menschen, die das innige Gefühl haben, sie möchten sich bedanken und können sich nicht bedanken, können sich aber über die Zeitung bedanken. Und auch das ist letztlich zu einem roten Faden in dieser Geschichte geworden, die es nicht geplant gewesen ist, das hat sich so ergeben. Und hat sich als ungemein attraktiv auch für die Leute, für die Leser erwiesen.
Das heißt, es war eine wirklich gute Sache auch für Ihre Zeitung. Sie haben vorhin beschrieben, die Redaktionssitzungen, die sind dann wohl ein bisschen anders abgelaufen als in anderen Regionalzeitungen. Gab es da denn nie Stimmen, die gesagt haben, hey, wir müssen doch mal rausfinden, wer das ist. Wir müssen den ausfindig machen. Können wir dem nicht mal hinterher spüren?
Naja, das hat es ja gegeben. So ausführlich haben wir darüber ja auch nicht gesprochen, aber wir haben natürlich schon versucht, auf den Mitteln und auf den Wegen der Recherche, des Recherchierens, haben wir schon versucht, da in die Nähe zu kommen. Also wir haben natürlich in Bezug auf Polizei, in Bezug auf Justizbehörden, in Bezug auf Stadtverwaltung, auch in Bezug auf die Banken, haben wir natürlich schon versucht, zumindest mal herauszubekommen, ist das alles rechtens? Geht das alles mit ordentlichen Dingen zu? Diese Rückmeldung haben wir bekommen. Ganz offensichtlich ist nichts Dunkles oder Kriminelles an dieser Geschichte. Es kam dann aber der Punkt, wo wir entscheiden mussten, wo ich auch entscheiden musste, akzeptiere ich eigentlich die Anonymität dieses Menschen? Und ich für mich ganz persönlich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ja, ganz dezidiert will hier jemand anonym bleiben. Er hilft nur dann, wenn er oder sie anonym bleiben kann. Und dann haben wir in der Redaktion die Entscheidung getroffen, ja, wir akzeptieren diese Anonymität. Also es gab auch Kollegen von Ihnen, die hatten da etwas Schwierigkeiten damit. Die fragten uns ja, wieso steht er denn da nicht hinterher? Wieso setzt ihr eure Reporter nicht auf diesen Spender an? Ich muss nochmal wiederholen, wir haben hier den Wunsch, den dezidierten Wunsch eines guten Menschen, er spendet dann, wenn er anonym bleiben kann.
Das haben Sie also akzeptiert. Haben Sie denn mal, Sie haben gerade angesprochen, es gab viele Bittbriefe an die Redaktion, haben Sie denn mal tatsächlich Ihre Rolle, dann Ihre Macht bewusst eingesetzt, um Spenden herbeizuführen?
Also wir haben ganz gezielt darauf geachtet, dass das nicht passiert. Und einmal ist es uns doch passiert. Und das haben wir nicht mit Absicht gemacht, sondern das war eine kleine Panne, die passiert ist. Das soll vorkommen in Redaktionen. Und zwar ist das der Fall von dem Pablo aus Buenos Aires. Wir haben eine, kann man sagen, internationale Presseschau gebracht mit den Medien, die über den Fall berichtet haben. Und da ist unserem Grafiker und meiner Kollegin, die darüber geschrieben hat, eben der Pablo da mit hineingeraten. So mit hineingeraten. Er hatte nämlich über ein Übersetzungsprogramm aus Buenos Aires sich auf unserem Online-Portal gemeldet, hat das übersetzen lassen. Und hat gesagt, wir haben unsere Wohnung verloren, meine Mutter, die sitzt hier und weint und unsere Familie hat echt Sorgen. Und dann haben wir das geschrieben, das ist uns so passiert. Und was ist passiert? Der Spender von Braunschweig hat sofort 2000 Euro für diesen Pablo gespendet.
Da hat das Kind also 2000 Euro bekommen und sich wahrscheinlich sehr gefreut.
Das Kind hat sich sehr gefreut. Wir haben dann gesagt, naja, in diesem Falle, der Wunsch des Spenders sei uns Befehl. Da haben wir dann über einen internationalen Zahlungsdienst das organisiert. Wir hatten dabei auch, haben uns auch beraten lassen, haben wir das organisiert, dass eben die Familie von dem Pablo, mit der wir dann über eine Kollegin, die Spanisch spricht, auch Kontakt aufgenommen haben, dass er tatsächlich dieses Geld bekommen hat.
Herr Noske, das hört sich an, als ob das alles riesigen Spaß gemacht hat.
Das kann ich Ihnen bestätigen. Das macht einfach nur einen riesigen Spaß. Also wenn wir aus der englischen Partnerstadt Bars berichten und da ist eben in einem etwas problematischen Wohngebiet ein Schulchor und die Kinder, die sind so zwischen 5 und 10 Jahre alt. Und dann ist der letzte Artikel, der letzte Satz unseres Artikels, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir möchten auch gerne einmal nach Deutschland kommen oder nach Braunschweig besuchen, aber das können wir uns bestimmt nicht leisten. Und wenn wir das dann in unserer Zeitung haben und der Spender legt an den Marienaltar des Braunschweiger Doms 5000 Euro, natürlich heimlich und anonym. Und wenn wir dann über dieses Konzert von diesen Chorkindern mit leuchtenden Augen aus dem Braunschweiger Dom berichten können, dann ist das schon eine wunderbare Geschichte, die uns richtig großen Spaß auch macht.
Nur war der Spaß vorbei 2013 irgendwann. Warum?
Naja, das sagen Sie jetzt so.
Ja, gab doch die letzte Spende 2013 bisher.
Die letzte Spende gab es in der Tat im vergangenen Jahr. Aber ich kann das mal ein bisschen dementieren. Es gibt ständig Spenden. Ob sie jetzt von dem gleichen Menschen, von dem gleichen anonymen Spender sind, das wissen wir natürlich nicht. Es gibt mittlerweile viele Leute, die sich das zum Modell gemacht haben, die das nachahmen, die das auch machen. Wir haben ständig Spenden. Wir haben auch viele Spenden, die nicht anonym sind. Aber ja, Sie haben recht. Der anonyme Spender, von dem wir jetzt sprechen, der hat sich in der Tat ein bisschen rar gemacht. Das stimmt.
Geld spenden ohne Absender. Ich habe mit Henning Noske gesprochen, Lokalchef bei der Braunschweiger Zeitung.
Deutschlandfunk Nova 100.
1990, da war ich 10, waren wir im Sommerurlaub in diesem anderen Deutschland mit Mutter und zwei Brüdern. Mutter hatte das erklärt, das mit dem Zaun und der Mauer, die jetzt weg sind. Dieses andere Deutschland, erinnere ich mich, war lustig, war eben anders. Die Autos hörten sich komisch an und stanken wie Hölle. Und ich erinnere mich, wie irre es heiß es war in diesem Sommer. So heiß, dass die Straßen schmolzen, der Teer weich wurde. In Dresden am 31. Juni 1990. Die Menschen da waren irrefreundlich und ständig wurden wir gedrückt, wir Wessis. Denn einen Tag später, am 1. Juli 1990, war ein besonderer Tag für das andere Deutschland. Ein paar Monate vor der Wiedervereinigung wurde die D-Mark eingeführt. Und so gab es ein Feuerwerk, eine Riesenparty um Mitternacht. Die D-Mark war da. Doch was ist mit dem alten DDR-Geld? 100 Milliarden DDR-Mark. 100 Autoren Almut Knigge ist mir aus Schwerin zugeschaltet. Guten Abend, Almut.
Hallo.
100 Milliarden, die weg müssen. Was hat man damit gemacht? Hat man die verbrannt?
Ja, verbrennen wäre eine gute Idee gewesen.
So.
Ne? War auch erst die Idee. Aber so banal das klingt, das war einfach zu viel Geld. 100 Milliarden DDR-Mark.
Wie viel ist denn das?
3000 Tonnen Papier. 620 Millionen Scheine sollen das gewesen sein. Das sind über 300 Container oder LKW-Ladungen, wie man es nimmt. Also war einfach zu viel. Und dann gab es ja auch noch dieses Kleingeld, ne, dieses Aluminiumgeld. Kennst du das noch?
Ich hatte das mal da und wir haben dann das auch mitgenommen. Und ich glaube, wir hatten es im Kaufladen Weihnachten, der immer dann aufgestellt wurde.
Genau. Ich
so ganz leicht, ne?
Ja, ich habe auch noch 10 Pfennig, warte mal. Hast du gehört?
Ja,
genau. Und im
schön.
Gegensatz dazu, noch mal kurz.
Ja.
Das war eine gute alte Mark. Habe ich auch noch.
Hört man den Unterschied?
Also auf jeden Fall, die gab es auch noch und die haben sie eingeschmolzen. 97% Alu war da schließlich drin. Und da haben sie, das finde ich eine sehr charmante Idee, Aluminiumballen für die Autoindustrie gemacht. Das heißt, also so ein Mercedes-Griff ist auch zu ein paar Prozent aus alten DDR-Geld. Finde ich eine hübsche Vorstellung.
Wieso, Almut, musste dieses Geld überhaupt weg? Es ist ja so, als die D-Mark dann durch den Euro ersetzt wurde, gab es ja weiterhin auch noch D-Mark. Und die fliegt ja auch noch rum bei uns irgendwie zu Hause ab und zu mal.
Ja, stimmt. Ich habe, wie gesagt, ja auch noch eine. Also erstens zur Währungsunion im Juli 1990, da wo du in Dresden warst, da mussten die Tresore und die Bunker ja erstmal geleert werden, weil die D-Mark ja auch Platz brauchte. Ne? Die haben da 460 Tonnen D-Mark auf den Markt geschmissen. Also sprich, die brauchten Platz dafür und die Banker, die Westbanker, die haben in aller Ehrlichkeit gar nicht damit gerechnet, dass die so viel Altgeld gehortet haben in der DDR. Vor allen Dingen teilweise Scheine, druckfrisch, noch original verpackt, 200 und 500 Mark, die waren nie auf dem Markt, die sind nie im Umlauf gewesen, die stapelten da palettenweise.
Wahnsinn.
Und zweitens sollten eben auch keine zwei Währungen im Umlauf sein. Und wenn man eben sein DDR-Geld in D-Mark getauscht hat, das ging nie einfach so bar. Das wurde alles quasi abgewickelt übers Konto. Und wenn man sich halt am 1. Juli was auszahlen lassen wollte, musste man vorher einen Antrag stellen. Und dann kriegte man so einen Schein. Und dann hat man das bekommen, aber nicht mehr als 2000 Mark und so weiter und so weiter. Also umtauschen einfach so in bar, wie es mit dem Euro geht, nicht. Auch doof für die, die jetzt bei Oma noch so ein paar Scheine in der Matratze finden. Und drittens, sage ich jetzt mal so, ohne Staat keine Existenzberechtigung für die Währung.
Verstehe. Okay, dann war die Entscheidung klar, das Geld muss weg. Die Frage ist nur, du hast gesagt, man hat es nicht verbrannt, weil es zu viel war. Was hat man dann gemacht?
In den Harz gebracht. Warst du schon mal im Harz?
Nee, im Mittelgebirge.
Wohin fahrt ihr denn in den Urlaub? In den Harz. Klingt ein bisschen spießig, aber der Harz ist ganz schön traurig. Tiefschwarze Wälder, Hochmoore, dunkle Täler. Immer ein bisschen diesig oder oft zumindest, also wie geschaffen für Märchen. Und aus der Gegend gibt es eine Menge. Wer die kleine Hexe zum Beispiel gelesen hat, da wo die sich treffen zum Tanzen, ist Harz. Schneeweißchen und Rosenrot, wo der Schatz im Berg liegt, ist auch Harz. Also hierhin in den Harz haben sie das Geld gebracht, in den sagenumwobenen Thekenberg bei Halberstadt.
Wieso ist dieser Thekenberg sagenumwoben? Ich meine, du hast gerade anklingen lassen, der ganze Harz ist irgendwie sagenumwoben, aber was macht diesen Thekenberg aus?
Also der ist, ja, sagenumwoben ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, der ist zumindest geheimnisumwittert, aber auf jeden Fall schicksalhaft, weil in diesem Berg ist ein riesengroßes Stollensystem und das haben im Zweiten Weltkrieg KZ-Häftlinge gebaut, bauen müssen. In der Nähe war die Außenstelle vom KZ Buchenwald und die Häftlinge sollten also einen unterirdischen Bunker bauen. Und da gibt es Geschichten, die Nazis hätten hier die Raubkunst versteckt oder ihren Goldschatz oder gar das ganze Bernsteinzimmer, ne? Die Wahrheit ist aber, das ist so ein riesiger Stollen gewesen, dass da sogar Panzer fahren konnten. Da, ewig lange Tunnel, 14 Kilometer lang. Autos können da locker auf 120 Kilometer beschleunigen. Und der Sinn der ganzen Anlage, die hieß übrigens ganz geheimnisvoll Malachit, war, dass die Häftlinge dort Flugzeugteile für Junkers bauen sollten. Und da sind massenweise Häftlinge gestorben, wie die Fliegen, das liest man in vielen Erinnerungen, zum Beispiel von Arno Lustiger. Das war ein ziemlich bekannter Historiker und der ist erst vor 2 Jahren gestorben und hat ganz spannende Bücher geschrieben. Ja, die Amis haben die Stollen nach dem Krieg nicht richtig gesprengt, da hat sich die DDR gedacht, super, können wir ein super Kühlhaus draus machen. Später haben sie es dann als Waffendepot benutzt. Im Internet unter Komplexlager 12 spannende Geschichten zu lesen. Am Ende waren hier also Munition, Kleidung, eine moderne Kommandozentrale, ein Wasserwerk, eine Entgiftungsanlage, einen richtig riesigen Bahnhof haben die da reingebaut. Also alles vorbereitet für den großen Knall. Und dann kam 1990 die Bundeswehr.
Und dann hat man sich gesagt, da ist viel Platz drin, da können wir die Geldscheine begraben oder was?
Genau.
Ja, hat man gemacht, ja?
Ja, hat man gemacht. Da hat man sich einen Seitenstollen ausgesucht. Gleich hinter Bahnhof links. Kann man lesen, auch im Internet. Das soll so die Wegbeschreibung sein für alle, die mal ihr Glück versuchen wollten. 50 Meter tief, da haben sie eine 2 Meter dicke Stahlbetonwand gebaut und hinter dieser Stahlbetonwand sollten also die Scheine beerdigt werden, vermischt mit Kies und einer Chemikalie, von der man heute nicht mehr ganz genau weiß, welche das war. Manche sagen, es war Buttersäure, ist nicht so ganz so sicher. Und damit, da waren sich alle sicher, musste das Geld verrotten. 5 Jahre hat man gesagt und dann Ruhe sanft.
Aber ist nicht Ruhe sanft, du hast es ja schon anklingen lassen, so, da stimmt irgendwas nicht. Da ist noch was da, oder was?
Ja, ist immer noch was da. Aber obwohl eigentlich jetzt alles weg sein sollte. Aber bis 1995 war alles prima. Gelände war ja auch noch überwacht. Dann hat man das verkauft an einen Privatinvestor. Das ist sehr wahrscheinlich die Krux. Aber da hat man gedacht, die Scheinchen sind ja eh schon alle kaputt.
Weil Chemikalie drauf und so.
Weil Chemikalie drauf und geht gar nicht anders. Ab und zu sind halt schon mal ein paar Scheinchen aufgetaucht bei Sammlern. Es gab ja 50-Pfennig-Scheine in der DDR. Die kannst du auch noch für 25 Euro pro Stück verkaufen, bei eBay zum Beispiel. Also die Jahre vergingen, alles war gut. 1994 hat die KfW Bankengruppe die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Staatsbank der DDR, übernommen. Die war ja für diese Einlagerung noch zuständig und hat damit auch diese finanzielle Altlast geerbt. Und jetzt kommt Gerd Kuhler ins Spiel. Der hat nämlich die Verantwortung für diesen Schatz geerbt. Der war nämlich der Sicherheitschef der KfW. Und der Kugler, der war damals schon so ein bisschen unruhig, dem war mulmig, denn dem war klar, dieser Schatz im Harz, das ist natürlich überhaupt gar kein Geheimnis. Und er hat recht behalten, es stank gewaltig.
Geld stinkt doch.
Ja, denn plötzlich, ab 2001, tauchten auf Sammlerbörsen immer mehr von diesen Scheinen raus und auch von diesen 200- und 500-Mark-Scheinen, die überhaupt nie im Umlauf waren.
Also das heißt, es war klar, dass die irgendwie daherkommen müssen.
Genau.
Und dass die Chemikalie ihren Job nicht gemacht hat. Oder
genau,
so.
Also die mussten halt aus diesem Versteck sein und da hat man auf Börsen schon gut 500 Mark auch noch für bekommen, also 500 D-Mark. Ja. Und angeblich ist es heute noch möglich, bei der russischen Staatsbank das in Rubel zu tauschen, aber Beleg dafür gibt es nicht. Auf jeden Fall, dieser Kugler, ja, in Frankfurt in seiner Bank, der fing ganz heftig an zu schwitzen, bekam ein ungutes Gefühl. Und da konnte sich aber immer noch keiner vorstellen, dass es eine undichte Stelle gab. Und dann hat man bei den ersten Scheinen so einen unguten Geruch festgestellt. Das roch so ein bisschen nach Katzenpisse und Rattenscheiße. Irgendwie so hat man das mal beschrieben.
Also hört sich nach Keller an oder ist es die Chemikalie?
Ja, schätzungsweise mal beides. Ne? So, also das und als diese stinkenden Scheine auftauchten, da war der Alarm erst so richtig da, ja. Eben weil eben hauptsächlich diese 200 und 500, die nie im Handel waren, war klar, da muss es eine undichte Stelle geben.
Und was hat man dann gemacht?
Was hat der Kugler gemacht? Denn der hat relativ eigenmächtig erstmal gehandelt, hat sich eine Taschenlampe geschmackt und geschnappt.
Wirklich, der Typ selber, ja?
Ja, der Typ selber. Ist in den Harz gefahren. Er hat sich ein paar Einheimische geholt und ist mit denen dann über einen Lüftungsschacht in den Berg, muss man sich mal vorstellen, so ein Wessi-Banker, ja. Wie er da so fünf Freunde mäßig im Harz durch den Stollen kriegt. Bis sie dann halt am Bahnhof links vorbei an dieser Wand stehen und auf einmal Wand, Loch in 5 Meter Höhe und praktischerweise gleich eine Leiter daneben. Der Kugler also hoch, bäuchlings durch das Loch und findet sich wie Dagobert Duck auf dem Berg von Geld wieder. 3000 Tonnen Papier, von denen ihn dann Marx und Co. angrinsen und das war alles andere als verrottet. Und wie muss da jetzt die Frage heißen, Paulus?
Naja, der Kugler, du hast ja schon gesagt, 5 Freunde, der wird die Lupe ausgepackt haben und geguckt haben, wer hat das Loch gemacht.
Genau.
Ja, gibt es eine Antwort drauf?
Nein.
Das heißt, Geschichte ist hier zu Ende, ja?
Nein.
Toll. Wie geht sie denn zu Ende?
Also, wer aufgepasst hat, die Leiter zeigt ja, da haben sich schon vorher eine ganze Reihe von Leuten bedient.
Ah, ich habe nicht aufgepasst.
Ja. Also legt sich der Kugler mit seinem Team auf die Lauer und prompt ertappen sie 2 Halberstädter auf frischer Tat. Die haben aber da wohl vorher schon säckeweise Scheine rausgeholt.
Was ist mit den Jungs passiert?
Prozess. Anklage wegen schweren Diebstahls, aber nur Bewährungsstrafe, denn das Gericht war klar nicht davon überzeugt, dass die beiden alleine so ein Loch in die Mauer gehackt haben. Die anderen Diebe hat man nie gefunden, also auch nicht die, die das Loch gehauen haben.
Nun lagen da ja noch 3000 Tonnen Geld rum, das musste ja auch irgendwie wieder weg oder so.
Genau, also das Geld musste verschwinden. Und diesmal jetzt für immer, weil sie halt keinen Mythos von so einem vergrabenen Schatz haben wollten, weil man dann immer weiter Abenteurer anlocken würde. Und vor allen Dingen auch, weil das gestohlene Geld bei Sammlern eben ziemlich ordentliche Preise erzielt hat. Und die KfW wollte selber diese DDR-Banknoten auf Aktion nach der Wende versteigern. Also die wollten sich nicht die Preise kaputt machen lassen. Also Geld exhumieren, das hat 3 Monate gedauert. Und dann haben sie 298 Container nach Niedersachsen gebracht, auf eine Hausmülldeponie und dann verbrannt, wie es am
also
Anfang die
doch
Idee
verbrannt.
Gewesen
also hätte doch man verbrannt. Das direkt mal gemacht. Ne?
Hätte man. Kostete nämlich noch rund 1 Million Euro.
So, jetzt die Geschichte aber zu Ende, Armand, oder?
Fast, weil es tauchen immer noch Scheine auf. Und auch die 200er und die 500er.
Stinken nach Katzenpisse und Rattenscheiße, ja?
Ist klar, wo die herkommen müssen. Und ganz zum Schluss noch. Es gibt so eine ganz hübsche Verschwörungstheorie darüber, dass die Kohle einfach nicht verrotten wollte. War nämlich die Stasi schuld. Ja? Weil man sagt, die haben die Finger im Spiel gehabt, weil wenn die DDR nämlich plötzlich wieder auferstanden wäre, dann hätten sie das Westgeld sofort wieder in DDR machen
dürfen können. Dann hätten die ganzen DDR-Bürger stinkendes DDR-Geld gehabt. Vielen Dank, Almut Knigge.
Deutschlandfunk Nova 100.
Bargeld, ne? Ist ja auch Freiheit. Denn nicht nur unsere Telefone und Mails werden überwacht, auch der Zahlungsverkehr. Kreditkartenfirmen, Handelskonzerne, Banken, die wissen alle, wofür wir Geld ausgeben, was wir gerne konsumieren. Das sind ja wichtige Informationen. Wenn ich allerdings hiermit zahle, ne? Oder hiermit, ja, dann kann das keiner so schnell nachvollziehen. Die Freiheit, diese Freiheit, habe ich bargeldlos nicht. Wobei, es gibt eine Alternative. Bitcoins. Eine digitale Währung. Die ist sowas oder kann sowas wie Bargeldersatz sein. Bitcoins werden geschürft durch Rechner, die komplexe mathematische Gleichungen berechnen. Das heißt, man kann den Rechner mit den Kapazitäten, die gerade nicht genutzt werden, nebenbei Bitcoins generieren lassen. Das kann ein bisschen Geld bringen. Oder man kauft sich Bitcoins mit Euros und hofft, dass der Kurs steigt und verkauft dann wieder. Dann hat man auch Geld gemacht. Mit Bitcoins kann man also spekulieren, wie mit jeder Währung, an speziellen Bitcoin-Börsen. Blöd nur, wenn Bitcoins in rauen Mengen verschwinden, durch Hackerangriffe, wie das im letzten Jahr passiert ist. Oder wenn der Kurs der Bitcoins wieder einmal plötzlich einbricht und das viele virtuelle Geld nicht mehr viel wert ist. Pascal Fischer hat einen Mann getroffen, der das alles mitgemacht hat und trotzdem dabei geblieben ist bei den Bitcoins und digitale Bitcoin-Safes anbietet.
Ja, ich versende weltweit, viele auch in die USA, Asien, Australien haben wir auch schon. Ich bin Weltmarktführer im Bereich Bitcoin-Hardware-Wallets.
Weltmarktführer bei elektronischen Safes für digitale Währungen. Das ist Oliver Bünding allerdings auf verschlungenen Wegen geworden. Mit der richtigen Portion Wagnis und Vorsicht. Ich glaube, er hätte das noch im Jahr 2012 selbst nicht vorhergesehen. Er ist damals 19, ein schlanker, blonder, pfiffiger Abiturient. Am liebsten bastelt er im Keller mit Kleincomputern wie dem Raspberry Pi. Nur billig gibt es diese Dinger nicht in Deutschland.
Diese Sachen kommen entweder aus Amerika oder aus China. So, jetzt ist das Problem, wie kriegt man das Geld dahin? Überweisen kostet, ich glaube, 8% Gebühren. Die andere Alternative ist PayPal. PayPal hat aber mein Konto gesperrt. Das hat mich tierisch aufgeregt. Ich gehe davon aus, ich habe halt mehrere Überweisungen nach China gemacht und in die USA und dann heißt es verdächtige Zahlungen. Es waren kleine Beträge, aber halt viele.
Olli war ein Geldwäscher. Er ist genervt, verlässt PayPal und stößt auf eine ominöse Hackerwährung. Sie funktioniert mit anonymen Wallets, digitalen Brieftaschen sozusagen. Von Wallet zu Wallet wandern die Bitcoins als Zahlenkolonnen. Und weil sie so anonym sind, zahlt man damit gerne im Netz. Auch für Drogen, Waffen, Killer. Anrüchig. Andererseits nervt hier kein Bankangestellter mit Schufa-Auskunft. Oliver ist elektrisiert.
Wow, das ist gar nicht so blöd. Man ist in der Lage, sein Geld wirklich selbst zu verwalten. Jeder ist in der Lage, ein Konto zu erstellen. Jeder kann Geld ins Ausland senden mit minimalen bzw. gar keinen Gebühren. Also es ist ein Schritt in Richtung Selbstbestimmung und Freiheit.
Mit Bitcoins bezahlt er bald fast alle Online-Käufe. Er studiert mittlerweile Physik und legt seine kleinen Ersparnisse in Bitcoins an. Und er lebt seine erste Blase.
Also ich bin bei $1 eingestiegen und dann ging es hoch auf $30. Und da saß ich auch davor und habe mich gefreut, als es hochging. Und habe jeden Morgen auf mein Handy auf den Kurs geguckt und habe mich wieder gefreut. Wir sind wieder 10% hoch. Und als es dann runterging, dann saß ich auch davor. Oh Gott, und wieder 10% und wieder 10%. Und wir sind wieder runter auf $13. Aber es gibt auch immer einen Boden. Also diese Leute, die jetzt noch Bitcoins haben, vertrauen in Bitcoins. Ja? Die sind so ein bisschen wie ich. Ja? Die wissen, das kann passieren. Und jetzt ist es halt passiert. Aber meine Coins sind trotzdem sicher.
Oliver behält die Nerven und bleibt dabei. Am Ende hat er in Euro umgerechnet immer noch 10-mal mehr so viel wie vorher. Die virtuelle Währung wird immer realer. Wunderstories gehen um. Olivers Freund Eric, ein hoher, kräftiger Bob Marley-Typ mit Rasterzopf, erzählt mir eine davon.
Es gibt ja diese bekannte Geschichte von dem einen Studenten aus Norwegen, glaube ich. Der hat sich für 20 Euro damals Bitcoins gekauft, rein aus Interesse. Ja, da waren sie noch weniger wert als jetzt, wo ich damit mich beschäftigt habe. Ich glaube, der hat sich ein Apartment jetzt irgendwie für 400.000 Euro gekauft und hat immer noch mehr als genug Bitcoins, um eigentlich eine ganze Zeit lang gut davon zu leben. Ich weiß nicht, irgendwie knapp eine Million oder sowas, ja.
Bitcoins sind bald mehrere hundert Dollar wert, steigen und fallen aber immer wieder plötzlich um zig Prozent. Wer täglich zockt, kann ein Vermögen machen. Zum Beispiel an Netzbörsen wie dem japanischen Mt. Gox. Was ziemlich riskant ist, denn den Börsen muss man seine Bitcoins überweisen. Die Börse führt Käufer und Verkäufer zusammen und überweist Bitcoins oder Geldbeträge eigenständig zwischen Wallets und Konten. Oliver erinnert sich an frühere Hackerangriffe auf Mt. Gox und zockt da deshalb gerade nicht mit.
Die letzten drei Bitcoin-Blasen sind geplatzt, weil irgendwas mit Mt. Gox passiert ist. Man muss auf diese Leute vertrauen und wenn es blöd läuft, sind die Coins weg. Es reicht ja, wenn ein Angestellter sagt, so, ich habe keine Lust mehr, ich bereichere mich jetzt mal. Also wenn man sich wirklich mit dem Thema Bitcoins beschäftigt, man hört wirklich in jedem dritten Satz, verschlüssel deine Wallet, deine Bitcoins und sieh zu, dass du deine Bitcoins nicht online lagerst.
Oliver entschuldigt sich bei mir sogar, falls er arrogant klingen sollte. Was er sagen will, der digitale GAU vom Frühjahr 2014 ist damals schon absehbar. Also gründet Oliver mit Eric Mitte 2013 eine Firma, Crypto Coins Consulting Limited. Sicherheitsberatung, Dienstleistung statt Zockerei. Doch es kommen nur sehr wenige Kunden.
Im Moment gibt es leider noch nicht so viel zu beraten, weil halt der beraten wird, weiß noch gar nicht, dass er es will.
Also, Oliver hat Ahnung von Bitcoins, kennt Verschlüsselungstechnologien, bastelt gerne. Irgendwie hängen viele lose Enden einer Geschichte da herum. Erst im September 2013 bündelt sich alles in einem Geistesblitz. Oliver hat gerade für 500 Euro Bitcoins gekauft.
Oh, das ist ja jetzt ein ganzer Haufen. Also Geld. Wie sichere ich die denn vernünftig? Die Bitcoins offline lagern und irgendwie halt vom Netz wegbekommen. Also es ist wirklich aus privatem Interesse entstanden. Habe festgestellt, wow, die Idee ist gut und vertreibe es jetzt.
Ein kleiner Online-Safe, der also nie direkt von Hackern angegriffen werden kann. Mit einem USB-Stick transportiert Oliver von dort die Schlüssel zum Internetrechner, auf dem er dann Bitcoins überweisen kann. Heureka! Aber auch bei diesem Pi-Wallet ist es das Gleiche. Es fehlt beim Kunden das Gefühl für die Bedrohung. Der Kunde weiß nicht, dass er das Pi-Wallet braucht. Bis zum Frühjahr 2014, der Katastrophe bei Mt. Gox, die schlagartig allen die Gefahren klarmachen wird. Zum Beispiel Olivers Kumpel Karl, der eigentlich anders heißt und seine Story nie im Radio erzählen würde. Karl verschlüsselt seine Bitcoins nicht, hat im Frühling 2014 einen Haufen bei Mt. Gox.
Er war nachlässig, sage ich jetzt mal. Also er hat wirklich die Coins nicht konstant abgezogen, sondern hat sie dort gelassen, hat darauf vertraut, dass Gox damit vernünftig umgeht. Aber irgendwann wurden auch Ein- und Auszahlungen eingefroren und dann ging es dahin.
Karl und andere bekommen Panik. Wilde Theorien geistern durch die Foren im Netz. Haben die Betreiber mit mehr Bitcoins gehandelt, als sie selbst besaßen? Gibt's nur eine vorübergehende Softwarepanne? Tage vergehen. Schließlich meldet Mt. Gox, Hacker haben 850.000 Bitcoins gestohlen. Umgerechnet fast eine halbe Milliarde Dollar. Den Großteil von Kunden wie Olivers Kumpel Karl.
Im Endeffekt hat er mehrere hundert Coins verloren, also so ein Mehrwert von ungefähr 100.000 Euro umgerechnet. Ja, er sagte, es ärgert ihn schon, aber da muss er dann halt mit umgehen. Ich meine, es war ihm bewusst, gerade dass es gefährlich ist. Also ich weiß von ihm, dass das nicht der Löwenanteil war. Ich weiß nicht, mit wie viel Geld er angefangen hat, aber vervielfacht ist es.
200.000 Bitcoins tauchen später auf einer alten Platine von Mt. Gox auf. Vielleicht war die Firma nur schlampig? Der Rest der Coins soll durch ein Sicherheitsloch geklaut worden sein. Software-Experten bezweifeln das. In den Netzforen meinen viele, die Betreiber hätten Bitcoins beiseite geschoben. Aber wem helfen Verschwörungstheorien? Die Bitcoins sind verschwunden.
Das ist auf jeden Fall falsch. Also Bitcoins können nicht verschwinden. Bitcoins werden überwiesen. So.
Oliver erklärt mir, die Bitcoins werden über ein Netzwerk verwaltet. Jeder kann jede Transaktion einsehen. In einer Datenbank namens Blockchain. Wo also sind die Bitcoins von Olivers Kumpel Karl?
Da können wir gerne nachgucken.
Oliver klappt sein Ultrabook auf. Kleine Einschränkung. Mt. Gox hat intern zwar notiert, wie viele Bitcoins zum Beispiel Karl gehören, aber verwaltet wurden die Coins in großen Wallets. Quasi fetten Geldspeichern, in denen Massen von Bitcoins von allerlei Kunden liegen. Und genau so ein Speicher wurde geplündert.
Es ist ja nicht eindeutig nachzuvollziehen, welche Coins jetzt seine Coins sind.
Aber wir sehen eine Zahlenkolonne, ein Mt. Gox Wallet. Von da gingen mehrere Tranchen über jeweils 50.000 Bitcoins ab. Um die 25 Millionen Euro jeweils. Puh. Grüne Pfeile verweisen auf weitere Wallets. Unter denen steht vermerkt, verbraucht.
Das bedeutet, alle diese Coins sind schon weiter überwiesen worden. Sobald man natürlich wirklich mehrere Dutzend Transaktionen schon hinter sich hat, ist nicht mehr nachzuvollziehen, ist es wirklich noch der Hacker oder ist es schon jemand Unschuldiges, der diese Coins angenommen hat. Und so wäscht man, sage ich jetzt mal, die Bitcoins.
Der Bankraub bei Mt. Gox, das ist die Krise, die alle wachrüttelt. Jetzt wollen viele ihre Bitcoins endlich sicher verstauen. Oliver kriegt schlagartig zig mehr Anfragen aus aller Welt nach seinem Pi-Wallet. Es läuft. Und nebenbei bemerkt, ein bisschen Kursgewinn ist insgesamt über die Monate auch bei ihm drin gewesen, trotz der vielen Bitcoin-Turbulenzen.
Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. ja, man nimmt sich natürlich ein bisschen was raus, ein bisschen Lebensqualität, also ja, ein bisschen einen schönen USA-Urlaub oder ein Laptop hier oder sowas. Also das kann man sich schon gönnen. Ja, es läuft ganz gut, es macht Spaß. Ja, ja.
Ob er wirklich Weltmarktführer ist, naja, kaum nachzuprüfen. Es gibt noch ein paar ähnliche Anbieter. Aber Oliver hat sich seinen Traum erfüllt. Er ist jetzt Unternehmer, auch wenn er noch Physik studiert. Nebenbei natürlich nur.
Pascal Fischer hat wahrscheinlich den Weltmarktführer für Bitcoin-Saves getroffen, der das alles mitgemacht hat.
Deutschlandfunk Nova 100.
So, Wolfgang, jetzt haben wir hier fast schon 100 Minuten über Geld gesprochen. Ja. Und mir bleiben die Bitcoins noch im Kopf. Die finde ich unglaublich kompliziert. Was ich verstanden habe, ist aber, dass in einer Welt, wo digitales Zahlen, also wo bargeldloses Zahlen immer wichtiger wird, Bitcoins die Rolle des Bargelds übernehmen können. Denn alle beteiligten Banken, Kreditkartenunternehmen haben ja ein Interesse daran, dass wir kein Bargeld mehr benutzen, weil es teuer ist und weil man so schön sehen kann, was wir mit dem Geld machen, wenn wir bargeldlos bezahlen. Und Bitcoins bieten da eine Möglichkeit, ne?
Zumindest auf den ersten Blick kann man dort anonym bezahlen. Also wenn man ein bisschen Computertechnik kennt, muss man auch sagen, ist das wirklich anonym oder wissen dann nicht die NSA und ihre Freunde trotzdem, wer am Terminal sitzt, der diese Geldströme überweist? Aber richtig ist schon. Also die spannende Frage ist, ist eine Welt wünschenswert, in der es zum Beispiel kein Bargeld mehr gibt?
Ja, weil dann hätte, und da sind wir bei einer Geschichte, die wir hatten, der anonyme Spender aus Braunschweig, der hätte in einer bargeldlosen Welt keine Chance gehabt, so wirklich anonym zu spenden. Ne?
Genau, also er hätte sich dann irgendwie über ein Bankkonto zu erkennen geben müssen oder ja, also
es ist eben nicht nur für illegale Sachen wird Bargeld benutzt oder wird dieses anonyme Zahlen benutzt.
Das Argument gegen Bargeld ist immer, man kann damit Schattenwirtschaft eindämmen, man kann Drogenhandel, Prostitution, Waffenhandel und so weiter, alles, was heute unkontrolliert bezahlt werden soll, eindämmen. Das Argument ist schon ein sehr starkes. Ich glaube trotzdem, also dass Bargeld ein Moment von Freiheit ist, weil ich eben niemandem rechenschaftspflichtig bin, was ich mit dem Geld tue und wen ich dafür für was bezahle. Also ich glaube, eine freie Gesellschaft ist ohne Bargeld nicht vorstellbar.
Ja, und wenn wir nur noch Kreditkarten haben und so?
Ich glaube nicht, dass es kommt. Ich glaube nicht, dass wir tatsächlich auf Bargeld komplett verzichten werden. Ich glaube, dass es immer eine Form von Bargeld gibt. Und wenn das Bargeld von staatlicher Seite tatsächlich irgendwann abgeschafft werden sollte, werden die Leute Formen finden, als Bargeldersatz, um trotzdem solche Transaktionen durchführen zu können.
Jetzt ist Zeit für das Trinkgeld. Danke an Julia Möckel, die uns mit Raphael Fellmer bekannt gemacht hat. Der ist los, ohne Moos, bis nach Mexiko. Danke an Henning Noske, der uns von dem Helden von Braunschweig erzählt hat. Henning Noske, Chef im Lokalteil der Braunschweiger Zeitung. Danke an Almut Knigge für das Gespräch über alte, stinkende DDR-Scheine. Danke an Pascal Fischer, der den Weltmarktführer für Bitcoin-Tresore besucht hat. Und danke an Wolfgang Schiller für die Redaktion.
Und wir sollten auch Julia Rosch, die auch vorbereitet hat, nicht vergessen.
So, heute. Julia Rosch, danke. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Man kann die Coins nicht zurückholen. Sie sind verloren, wenn sie verloren sind, wenn sie weg sind.
Also ich fand ja diese ganze Bitcoin-Welt faszinierend. Auf der einen Seite so Kryptographie, Mathematik, diese komplexe Errechnung von Bitcoins und auf der anderen Seite immer diese Wunderversprechen und diese urbanen Legenden. Zum Beispiel hat ein Bekannter von Oliver Kontakt zu Jugendlichen gekriegt. Die wollten für 25 Euro Bitcoins. Die trafen sich, tauschten die Euros gegen Bitcoins und dann fragte der die, sag mal, wofür braucht ihr digitale Währungen? Und die meinten einfach, hey, unser Pausenhof-Dealer nimmt nur noch Bitcoins. Fand ich ganz schön lustig. Oh, wir sind ja im Radio. Ich sollte wohl lieber sagen, liebe Kinder, macht das bitte nicht zu Hause nach.
Also ich war ja mal in der DDR, als es die DDR noch gab mit der Schule. Und da gab es ja noch diesen Zwangsumtausch, da musste man ganz viel Geld tauschen pro Tag und man konnte nichts kaufen, also hatte man ganz viel Geld über. Und ich finde das so super, dieses Aluminiumgeld und diese Scheinchen. Und dann habe ich das ganz schlau in meiner Thermoskanne versteckt und war aber so aufgeregt bei der Kontrolle an der Grenze, dass mir die Thermoskanne hingefallen. Das haben die Grenzer irgendwie gehört, dass das nicht nur Thermoscherben sind. Und dann wurde ich ziemlich lange verhört und meine Klassenkameraden waren total sauer, dass sie wegen mir so lange warten mussten. Ich habe aber noch 10 Pfennig.
Wir haben auch nicht gebettelt und gesagt, gib uns irgendwas zu essen, sondern wir haben einfach gefragt, was hast du für Reste?
Raphael hat mir unwahrscheinlich viele Geschichten von seiner Reise erzählt, so viele, dass ich gar nicht alle unterbringen konnte. Unter anderem eine aus Marokko. Da waren er und seine Freunde in einem Restaurant und haben einfach angefangen, die Teller, die da noch auf den Tischen standen, leer zu essen, ohne vorher zu fragen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh, das gibt Ärger wahrscheinlich. Dann ist der Kellner gekommen und hat aber nicht gefragt, Entschuldigung, was soll das? Sondern habt ihr Hunger? Und hat noch mehr Essen gebracht. Und da habe ich gemerkt, wie oft im Gespräch mit Raphael, dass ich Menschen und Situationen völlig anders einschätze als er. Vielleicht auch, weil ich eben immer mit Geldbeutel durch die Gegend gehe.
Darf ich noch was sagen?
Ja, bitte.
Okay, also wir haben ja heute auch in der Braunschweiger Zeitung dieses Gespräch angekündigt. Und da wissen wir ja, dass das viele aufmerksame Hörer bei Ihnen finden wird. Und vielleicht ja auch den Spender oder die Spenderin. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit noch einmal nutzen zu sagen, das ist schon ein toller Mensch, dem man nur dankbar sein kann. Und was dieser Mensch für Braunschweig getan hat, das ist schon ziemlich beispielhaft.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.